Radio Berlin, Wahlkampf! Gute, gute und herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Politikformat. Mein Name ist Nico Heimer und die Genossen Hutbürger und Kröger sind am Start.
Guten Tag.
Ich habe dieser Aufnahme nicht zugestimmt.
Das möchte ich gleich sagen.
Und du wirst ins Gesicht gefilmt.
Ins Gesicht. Können wir mal ganz nah rangehen?
Danke. Hört auf damit, bitte.
Ja, wir sind mal wieder hier, um wichtige Fragen des Fußballs zu klären. Haben wir irgendwas aufzuarbeiten? Letzte Woche war super eng, der Public Vote.
Ja.
War so eng wie selten, glaube ich.
Ja, zu Recht. Also spricht dafür, dass wir eine gute Auswahl getroffen haben an Spielern, die wir vorgestellt haben. Das würde ich auch sagen.
Das war natürlich, ich muss natürlich offen gestehen, als am Samstag da dann Mats Hummels gezaubert hat gegen die Bayern.
Siehst du's?
Habe ich schon gesehen, wie mein Case besser wurde. Dass ich der Einzige bin, der sich um die Community kümmert und darauf achtet, dass ein Mikrofon ausgerichtet wird.
Das ist wirklich, also die Menge an Handkontakt, die du zu deinem Mikrofon hast, ist wirklich bei.
Was
ist
euer Problem damit?
Nee, gar nichts.
Es scheint ja ein Thema zu sein, dass ihr irgendwie, und wenn ich nicht dabei bin, ansprecht.
Ja, weil ich dein Mikro benutzen musste. Neulich.
Selbst schuld.
Und es wackelt.
Ja, ich habe es ja heimlich ausgetauscht, es wackelt nicht mehr.
Ah, ja.
Ich habe das einem von euch gegeben, ihr habt es noch nicht gemerkt.
Nein, ich hab's immer noch!
Nein! Das ist der erste Sieg.
Ich hab's nicht zurückgetauscht. Du hast da überhaupt nichts mit zu tun.
Ich musste mir das nehmen. Das ist mein erster Sieg heute. Wackelkrögi.
Das heißt, wir haben Stand jetzt jemanden, der dir das Scheiß-Mikro gegeben hat, das er selber so gemacht hat und mich noch unmittelbar vor der Aufnahme aufs Übelste beleidigt hat.
Also Krögi hat ja selber gesagt, dass er das war. Ich hatte aber gar nichts zu tun.
Nico geht rogue heute.
Ich wollte dir sagen, ich habe meine Chancen jetzt schon versaut.
Mal sehen, wie die Abstimmungschancen sehen bei der Frage, wer ist denn überhaupt der beste Big-Game-Player?
Das ist die Frage, die wir uns heute stellen.
Übrigens, Frage aus der Community haben wir, glaube ich, per Instagram-Nachricht bekommen. Ich würde natürlich der Person Credit geben.
Wenn du den Namen gemerkt hättest.
Ja. Leon Goretzka ist der beste Big-Game-Player.
Ich bin auf der 2, könnte auch Marlon Ritter sein.
Ihr macht das schon, ich weiß doch.
Ich bin die 3.
Ausschlussverfahren.
Mhm. Bin ich wohl die 1. Na, sowas.
Oh, das gab's lange nicht mehr. Lange, lange, lange,
glaube ich. Na, weiß ich nicht.
Ich auch nicht. Ich gucke die ganze Zeit. Irgendjemand ist leise von uns, aber das kriegen wir bestimmt wieder hin.
Ich werde es im Zweifel nicht sein.
Wahrscheinlich bin ich das.
Ja. Oh, doch, ich bin's. Naja.
Nee.
Guck mal da, wie leise ich bin.
Ja, jetzt, ja.
0,0 Ausschlag, wenn ich rede. Das bedeutet Christoph Kröger an der 1. Ich sehe, dass Niklas die Uhr schon ready gemacht hat. Dann übergebe ich dir das Wort, Niklas.
Ja, du kannst auch Uhren, wenn du magst.
Okay, wie du willst. Dann frage ich dich, bist du ready, Christoph Kröger?
Absolut.
Dann würden wir gerne
Spieler
von dir wissen, wer der beste Big-Game-Player aller Zeiten ist. In 3, 2, 1, bitte.
Die nächsten 60 Sekunden könnten gegebenenfalls etwas eintönig werden. Es ist die Chronologie einer Big-Game-Masterclass. League-Cup-Finale 2005. Chelsea gegen Liverpool. Nach 90 Minuten steht es 1:1. In der Verlängerung trifft Didier Drogba. Chelsea gewinnt. League-Cup-Finale 2007. Chelsea gegen Arsenal. Arsenal führt 1:0. Drogba dreht mit 2 Treffern im Alleingang das Spiel. Chelsea gewinnt. FA Cup Finale 2007, Chelsea gegen United. In der 116. Minute macht Drogba das spielentscheidende 1:0. Chelsea gewinnt. League Cup Finale 2008, Drogba trifft, aber Chelsea verliert. FA Cup Finale 2009, Everton führt gegen Chelsea, Drogba trifft zum 1:1, Chelsea gewinnt am Ende. FA Cup Finale 2010, Chelsea gewinnt gegen Portsmouth mit 1:0 durch ein Tor von Drogba. FA Cup Finale 2012, Chelsea schlägt Liverpool mit 2:1, ein Tor natürlich von Drogba. Und die Krönung, Champions League Finale 2012, Chelsea gegen Bayern. Muss ich was dazu sagen? Ich glaube nicht. Und das waren nur die Finals, über den Rest können wir gleich sprechen.
Nichts sagen.
Wir wissen schon mal. Ah, ja, stimmt.
Ich wollte auch, aber wir dürfen nichts sagen. Jetzt bin ich dran.
Bist du bereit?
Jo.
3, 2, 1.
Andres Iniesta. Und das ist eigentlich auch kein Case, das ist die Antwort. Dass Andres Iniesta einer der gefürchtesten Seriensieger in der Geschichte des Fußballs ist, ist kein Geheimnis. Dass er per Definition der beste Big-Game-Player aller Zeiten ist, für viele allerdings schon noch. Obwohl wir alle uns ja noch ziemlich deutlich erinnern an zum Beispiel an entscheidende Tore, wie Didier Drogba einst sagte, it's a disgrace, oder Michael Ballacks vollkommener Kontrollverlust nach Iniestas Siegtreffer. Auch dass Andres Iniesta bei 30 Einsätzen bei EM und WM 9-mal zum Spieler des Spiels gewählt wurde, ist ein guter Indiz. Immerhin 30% seiner Einsätze, und das ist einer der besten Nationalmannschaften aller Zeiten. Aber am Ende gibt es einen ganz einfachen Beweis. Andres Iniesta ist der einzige Spieler in der Geschichte des Fußballs, der in einem WM-Finale, einem EM-Finale und einem Champions-League-Finale zum Spieler des Tages gewählt wurde. Kein Zizou, kein Ori, kein Sergio Ramos, kein Cristiano, kein Drogba, kein Franz Beckenbauer. Perfektion hat nur einer erreicht. Andres Iniesta, der beste Big-Game-Player aller Zeiten. So, und der letzte Case kommt von Niklas Levinson. Bist du ready?
Ja.
3, 2, eins, bitte.
Wenn die Leute von Big Game Playern reden, dann reden sie meistens von Spielern, die sowieso Weltklasse waren und es dann eben auch in dem einen oder anderen wichtigen Spiel gewesen sind. Iniesta, Zidane, Drogba, solche Spieler eben. Aber ein richtiger Big Game Player ist doch jemand, der in großen, wichtigen Momenten Kräfte entdeckt, die er sonst nicht zu haben scheint. Ein durchschnittlicher Spieler, der über sich und seine Grenzen hinauswächst, wenn es am meisten darauf ankommt. Nun, entscheidende Tore in beiden Europa League Viertelfinals gegen den BVB, das wichtige 1:0 für den VfL Wolfsburg, in der Relegation 6 Tore in 10 Merseyside-Derbys, ein Treffer im Champions-League-Finale 2018-19 und ein Doppelpack bei einem der besten Comebacks der Fußballgeschichte. An den allermeisten Tagen war Divock Origi ein ganz gewöhnlicher Stürmer. Einer, der es nie geschafft hat, in auch nur einer einzigen Spielzeit zweistellig zu treffen. Für Liverpool-Fans ist er trotzdem eine lebende Legende. If the game is late and you need a goal, who you gonna call? Ganz genau, Divock Origi, der beste Big-Game-Player der Fußballgeschichte.
Jawohl. Alle das, in time.
Ist das ein bekannter Schlachtruf? Weil der reimt sich ja gar nicht und ist auch von der Länge her.
If a game is late and you need a goal, who you gonna call? Kennst du nicht die Melodie?
Doch, aber dann
Ghostbusters.
Das, genau,
ja.
Ghostbusters. Die OG ist ja ganz anders.
Ich habe mir das gestern einfach ausgedacht.
Okay, ja, das war ja meine Frage. Hast du dir das ausgedacht oder gibt's
das? Ich hab mir das einfach ausgedacht, finde ich aber ganz cool.
Okay. Ja, okay.
Was wolltet ihr bei Drogba sagen? Also bevor wir zu Snaps kommen.
Ich wollte nur fragen, ob wir was Wichtiges gewonnen haben irgendwann mal.
Ich wollte einfach sagen, wir wissen schon mal, wer der beste FA Cup-Spieler aller Zeiten ist.
Ja, gut. Also, wenn jemand
FA Cup.
Wenn jemand in 8, 9 DFB-Pokalfinals getroffen hätte, würde es das dann größer machen? Also, rein objektiv dürfte es.
Also, selbst, ich meine.
Es ist ja quasi das Gleiche.
Ja.
Deswegen. Das wäre schon krass, wenn jemand in so vielen DFB-Pokalfinals.
Man muss auch erstmal in so vielen stehen,
das ist richtig. Ja. Jetzt zuallererst mal wollen wir mal in unserer eigenen Reihenfolge bleiben und sagen, haben wir denn irgendjemanden nicht genannt?
Ich finde einige, weil.
Ich nämlich auch.
Ich habe zum Beispiel einen Sergio Ramos noch mit ganz weit oben gehabt.
In Ordnung.
Wer wahrscheinlich hier keine Chance hatte, deswegen habe ich ihn jetzt nicht weiter beachtet, aber wo ich finde, man muss drüber sprechen, ist Di Stefano.
Ja.
Der hat
ja
in 5 Champions League-Finals getroffen, die sie alle gewonnen haben.
Sisu.
Klar.
Sisu hat ein WM-Finale und ein Champions-League-Finale entschieden. War immer da, wenn es drauf ankam. Kylian Mbappé, muss man drüber reden.
Tatsächlich,
absolut, ja.
Also eine der größten Big-Game-Performances aller Zeiten war zumindest das letzte WM-Finale.
Mit leider Niederlage, aber also an ihm lag es nicht, kann man sagen, auf jeden Fall.
Ich finde auch, dass man, dass man das ein bisschen differenzieren muss. Du kannst ja ein großartiges Spiel machen und trotzdem verlieren.
Ja, ja, du warst da
im Finale. Genau, wenn du lieferst.
Da. Diego Godin kann man da auch mal nennen. Der hat Atletico damals, glaube ich, gegen Barcelona mit einem Siegtreffer zur Meisterschaft geköpft. Oder hat zumindest zum Titel geköpft. Der hat im Champions-League-Finale getroffen, wo dann eben Ramos leider auch noch traf, glaube ich. Und der hat einmal Italien aus der WM rausgeköpft, auch mit einem entscheidenden Tor. Also der hat auch für Land und Verein einige große Momente gehabt, das als Verteidiger auch.
Es ist ja, keine Frage, die jetzt, über die noch nie jemand nachgedacht hätte im Fußballkosmos. Und es ist schon überraschend, wenn du so auf Twitter-Threads schaust, wird der Name Cristiano ja immer sofort genannt. Und tatsächlich hat Cristiano zwar viele wichtige Tore gemacht, aber das Problem bei Cristiano ist eben genau, dass er sich selber eine solch hohe Bühne gebaut hat, dass man eben den Anspruch hat, dass da viele Finaltreffer und entscheidende Tore dabei sein müssen. Und davon waren es dann nicht so viele.
Also 2016 eine Verletzung vorgetäuscht, weil er
wirklich umgehen konnte. Aua, kann jeder spielen, mir tut der Bauch weh.
Ja, also das kommt noch erschwerend dazu, muss man sagen.
Ich hab den Eder, mir tut alles weh.
Ist das respektlos, aber ja, okay. Irgendwann hat er einen Elfmeter verschossen.
2:8.
Ja, genau.
Ich glaube aber auch, war er auch der Torschütze zum zwischenzeitlichen. Also, das hat, ging ja 1:1 aus. Chelsea gegen United in der regulären. Mhm. Wer da getroffen hat in dem Champions League.
Es kann aber sein, dass er da getroffen hat.
Weil bin
mir nicht mehr sicher.
Also, hat er sich ja auch das Tor gemacht und dann später verschossen. Das wäre ja irgendwie auch zu verzeihen. Aber ich finde auch bei den Champions League Finals mit Real Madrid. Waren es dann oft, also gegen Atletico zum Beispiel, waren es oft, glaube ich, die späteren Treffer, die er gemacht hat. Da waren andere für den Ausgleich zuständig. Ja, Ronaldo, Kopfball, Ronaldo.
Okay. Und das, Spiel, über das wir hier schon tausendmal gesprochen haben, gegen Atletico ist auch ein Big Game. Es muss nämlich nicht immer ein Finale sein, finde ich.
Genau, es soll auch nicht heißen, dass Cristiano kein Big Game Player ist, aber er gehört nicht zu den Größten.
Ich finde, da gibt es halt andere, die dann in den entscheidenden Momenten eher geliefert haben. Wie gesagt, ich hätte gedacht, einer von euch kommt mit Sergio Ramos, weil der halt neben den Toren, die er in entscheidenden Momenten gemacht hat, hat der ja auch, also kann man natürlich negativ betrachten, aber er hat quasi Salah rausgenommen.
Hat er.
Er hat quasi Loris Karius rausgenommen.
Mann. Ja, Mann.
Also,
auf jeden Fall, Sergio Ramos
hat einen Case. Raus. Ja. Also, wenn wir mit Ronaldo reden, muss man ehrlicherweise auch den Namen Messi zumindest mal erwähnen.
Ja.
Ich glaube, die leiden tatsächlich ein bisschen darunter, dass der Kontrast zu ihren sonstigen Leistungen nicht so krass auffällt und denn das deswegen nicht so raussteht. Ja, weil auch Messi hatte, glaube ich, gute große Momente. Ey, Angel Di Maria.
Ja, hatte ich auch auf meiner
Schau. Di Maria, hat im Copa America-Finale getroffen. Mhm. Der war, glaube ich, bei der
6 oder 7 Final-Torbeteiligung ja, also in seiner Karriere. Also echt viel, ja.
Also bei Messi ist halt das Problem, der hat zwar auch, also das muss ja dann 2009 gewesen sein. Nee, wann hat er das Kopfballtor im Finale gemacht? Gegen United.
Ja, 2009 oder 2011, eins
von beiden. Ich glaube, es war das frühere. Der hat ja auch solche Momente gehabt, aber ich habe irgendwie mit Messi auch Finals im Kopf, wo er halt unsichtbar war, inklusive natürlich 2014. Unsichtbar ist vielleicht übertrieben, aber ihr wisst,
aber was doch, ich meine. Aber doch, 2014 war echt ja, da war von Messi wirklich fast nichts zu sehen, das ist schon richtig.
Aber natürlich gehören die ganz Großen da auch irgendwie mit rein.
Und bei Messi, glaube ich, auch viel Makel sind diese desaströsen Champions League-Spiele, dieses Ausscheiden gegen Rom, das Ausscheiden gegen Liverpool, wo er halt mit dem Rest der Mannschaft komplett blass geblieben ist. Dann gab es diese Fotos von ihm aus der Kabine, wo er da wie so ein Häufchen Elend saß als Kapitän. Also das hat schon den Eindruck so ein bisschen auch getrübt. Ich finde, wir haben die richtigen 3 Spieler mitgenommen, das würde ich sagen.
Ich überlege gerade, jetzt, das machen wir jetzt nicht, aber da können wir uns mal offstream unterhalten, was das Gegenteil wäre. Wer sind die großen Namen im Fußball, Joker, die am krassesten choken in großen Finals?
Oh,
da wird es auch ein paar prädestinierte für geben.
Müssen wir uns merken.
Größten Joker der Fußballgeschichte. Ja, also ich finde auch, das sind tatsächlich sehr, sehr gute Namen und auch sehr, sehr nah dran an dem, was ich mir mitgebracht habe.
Also mit Origi bin ich ganz ehrlich, hätte ich jetzt nicht gerechnet
an der Stelle. Halt, also ich finde, Origi hat einen Case. Ich würde den Anfang, wo du sagst, ein Big-Game-Player ist jemand, der sonst scheiße ist und in großen Spielen gut, das ist in meinen Augen nicht richtig. Ich verstehe, dass es da im Case untermauert, aber das ist halt in meinen Augen ja, kann auch ein guter Spieler, der in großen Spielen ist, genauso ein Big-Game-Player
wie ein schlechter Spieler. Aber es ist weniger besonders, wenn ein Spieler, der immer gut ist, dann auch in einem Finale gut ist, als ein Spieler, der irgendwie so eine magische, seltsame Fähigkeit hat, in großen Momenten signifikant über sich hinauszuwachsen.
Aber dann ist die Frage, wer kann in großen Momenten am besten über sich hinauswachsen, weil die Performance nur, weil sagen wir mal, dass Divock Origis Level normalerweise hier ist und das vom Topspieler ist hier.
Ja.
Und nur weil beide am Ende da sind, die Decke ist dieselbe, weißt du? Also sie machen dasselbe.
Aber der eine musste weiter klettern.
Ja gut, aber das ist ja sein Problem. Also da kann der andere nichts für.
Ne? Aber ich habe jetzt ein paar Tore ja genannt. Der hat ja wirklich iconic Moments gehabt, auch noch sonst so in der Liga. Der hat gegen Newcastle damals einen Late Winner gehabt. Ich glaube, der hat irgendwie von seinen Toren für Liverpool 11 nach der 83. Minute gemacht, weil er eben auch oft eingewechselt wurde. Und gegen Everton war es ja damals dieses ikonische Derby-Siegtor, wo der Ball in dieser Bogenlampe auf die Latte fällt, so blöd, und Pickford den so nach vorne prallen lässt und dann Origi einköpft. Und das ist so. Diese ganze Liverpool-Mannschaft, dieser ganze Liverpool-Arc ist echt so ein bisschen gefickt worden von Manchester City. Ja. Und weil da waren Tore dabei gegen Newcastle, gegen Everton unter anderem, gegen die Wolves. Die hätten potenziell meisterschaftsbringend sein können, wenn da nicht City gewesen wäre. Und immer schwebt darüber für mich dieser nicht ausgeräumte Verdacht, dass City einfach eine Betrügermannschaft ist. Also einfach strukturell betrogen hat. Und,
also Origi wurde strukturell klein gehalten.
Genau, das würde ich schon sagen, ja.
Ja, okay. Origi muss man auch sagen,
he just like me for real.
Da ist jetzt ja nicht mehr so viel. Ne? Das war mit Liverpool schon die perfekte Ehe einfach.
Ja, das hat perfekt gepasst, weil die haben ihn geliebt als Joker.
Ja.
Er war nie in der Verantwortung, irgendwas tragen zu müssen, weil dafür ist er anscheinend nicht gemacht. Ist er zu Milan gewechselt dann. Das hat auch nicht geklappt. Und ich glaube nicht, dass wir von Divock Origi noch so wahnsinnig viel sehen werden. Aber er hat sich eben bei einem Verein in die Herzen gespielt und damals wirklich für die Wölfe, glaube ich, in der Bundesliga 6 Tore gemacht. Und dann noch einmal in der Relegation gegen. Damals getroffen wen? Wolfsburg gegen wen?
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht
mehr. Kiel.
Ah, Holzbein.
Ja.
Ja. Ja, also ich habe zum Beispiel, ich habe gar nicht auf die Liga geguckt, weil Drogba ist auch 4-mal Meister geworden mit Chelsea in diesen 2 Stints und hat da in 2 Saisons zumindest auch absurd viele Tore gemacht. Aber ich finde es gut, wenn man nicht nur auf die Finals schaut, weil, und das bringe ich an, bevor ihr drauf kommt, Drogba stand auch noch in einem anderen Champions-League-Finale, nämlich 2008. Und da ist er kurz vor dem Elfmeterschießen mit Rot vom Platz geflogen. Und das haben sie dann verloren. Aber
war das nochmal mit Drogba und der Elfenbeinküste im Finale des Afrika-Cups? Da war irgendwas.
Möglich. Auf jeden Fall hat er den Afrika-Cup nie gewonnen.
Ich glaube, er hat auch irgendwas verschossen, glaube ich auch.
Aber
irgendwas habe ich auch, aber ich will jetzt nicht.
Da müsst ihr selber nachgucken.
Ja.
Ich weiß es, ich hab's gelesen, aber ich kann euch nicht alles anbieten.
Ah, okay, danke, das reicht ja als Information.
Das Ding ist halt aber, das sind 2 Makel in einer ansonsten krassen K.O.-Wettbewerb-Performance. Weil auch 2008, wo er dann vom Platz geflogen ist, da brauchten sie im Rückspiel vom Halbfinale Da haben sie 1-3 verloren gegen Neapel, das Hinspiel. Also sie brauchten eine Monster-Performance. Moment, Entschuldigung, das war ein anderes Jahr, dazu komme ich gleich. Sie mussten, genau, gegen Liverpool haben sie unentschieden gespielt. Und dann hat er 2 Treffer beim 3-2 gemacht, nach Verlängerung, um sie überhaupt ins Finale zu bringen. Also ohne ihn wären sie gar nicht ins Finale gekommen. 2012 in dieser Saison, ich habe es jetzt extra eben nicht angesprochen, weil wir uns alle an das Finale erinnern, dieser Kopfballtreffer kurz vor Ende.
And now goal.
Und dann noch, es war der letzte Elfmeter, ne? Er hat den allerletzten Elfmeter, glaube ich, gemacht. Die hatten, die brauchten einen Sieg im letzten Gruppenspiel. Chelsea hat 3-0 gegen Valencia gewonnen. Drogba hat 2 Tore gemacht und das dritte vorbereitet. Achtelfinal-Rückspiel, da war das gegen Neapel, wo sie 1-3 das Hinspiel verloren hatten. Drogba hat dann im Rückspiel das 1-0 gemacht, noch eins vorbereitet und sie haben am Ende mit 4-1 gewonnen. Er hat gegen Barcelona im Halbfinale getroffen. Also, der hat in der Champions League K.O.-Phase 14 Tore und 5 Vorlagen gemacht. League Cup 20 Spiele, 13 Scorer, FA Cup 29 Spiele, 20 Scorer.
Er verschoss im Finale des Coupe d'Afrique 2012 gegen Sambia in der regulären Spielzeit einen Elfmeter.
Joker. Mit Toren muss ich natürlich bei Andres Iniesta nicht kommen. Ist vollkommen klar. Auch wenn er natürlich ein WM-Finale entschieden hat, unter anderem.
Aber da muss ich ganz kurz einhaken, weil da, als du es gesagt hast, ist natürlich richtig, aber Drogba kann natürlich da nicht mitreden. Also das ist
sein Problem, nicht meins.
Elfenbeinküste.
Also da seit wann schert denn Andres Iniesta, was Didier Drogba denkt, weißt du?
Das nicht, aber für den Case ist es ja relevant.
Der Arm ist sehr spezifisch gesetzt mit Europa-EM-Finale, das schließt halt den Rest.
Nein, auch aus. Weltmeisterschaft. Also Iniesta hat ja eine
WM
Weltmeisterschaft.
Und auch alleine WM und CL gibt schon nicht so viele Namen, außer Andres Iniesta, die es geschafft haben. Einer wäre Lionel Messi, einer wäre Zinedine Zidane, Didier Drogba wäre keiner. Und was man bei Andres Iniesta halt einfach sagen muss, ist, wie gesagt, er kam nie über sein Scoring. Du hast ja gerade gesagt, 14 K.O.-Phasentore von Didier Drogba. Ich glaube, 14 Tore suchst du bei Andres Iniesta gesamter Karriere fast vergeblich. Entscheidende Tore waren eben dabei. Aber was halt bei ihm wirklich da war, oder er war da, wenn es drauf ankam, und zwar wirklich in seiner Prime, muss man Andres Iniesta halt wirklich sagen, der war halt so lange dominant, dass wir halt vergessen, dass er die letzten Turniere als Halbrentner gespielt hat, mit 3-4 Jahre älter, als ich es heute bin. Und ich bin selber ja schon Rentner quasi.
Ist der mittlerweile im Karriereende? Nee,
der spielt immer noch. Ja, der spielt in Saudi-Arabien irgendwo vor sich hin. Wirklich? Aber
Der war ja bei Kobe.
Er spielt in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei
beim Emirates Club.
So, natürlich. Wenigstens Miami machen mit den Jungs.
Ja, wäre also cooler, ne? Finde ich auch.
Klingt wie das Pendant vom Robinson Club.
Aber Iniesta war immer da und er war eben, abseits von seinem Scoring, war er eben einfach unglaublich dominant bei dem Finale gegen Italien 2012. Ja. 4-0 gewonnen, keine Torbeteiligung, aber ohne Diskussion der beste Spieler auf dem Feld. Dasselbe 2015 hat er das Champions League-Finale, hat er den MVP gewonnen. Der einzige andere Spieler, der damals einen Case gehabt hätte, wäre Luis Suarez. Aber es war Andres Iniesta, der mit einer genialen Aktion das Scoring eröffnet hat. Und ja, Andres Iniesta war niemals sexy, so richtig sexy, weil einfach Leute so sehr auf den Scoring-Output gucken. Aber wenn es wirklich darum geht, wer war in großen Spielen immer da, führt für mich an Iniesta keinen Weg dran vorbei. Und ich finde eben diesen Rekord mit EM, WM und Champions-League-Finale, das sind nun mal die drei wichtigsten Wettbewerbe, die es gibt. Und er war in allen dreien im Finale der wichtigste Spieler.
Er war quasi spanische Yahweh, sagst du.
Gott.
Ja, ich bin da,
heißt es. Achso, aber er ist auch Gott. Also Gott ist Yahweh, oder?
Ja.
Auf jeden Fall hat er ja natürlich auch dann diverse Titel mit der Nationalmannschaft auch ohne seine Tore noch gewonnen, wo er ja auch immer. Er war ja jedes Mal Stammspieler, oder? Mal
Iniesta?
Auf dem Flügel, mal.
Iniesta war von Anfang bis Ende Stammspieler.
Ja, genau. Ja. Wo glaubt ihr, würde die Welt so im Schnitt Andres Iniesta in einer Liste der besten Fußballer aller Zeiten einsortieren? Das ist eine neugierige Frage.
An die andere Anknüpfung. Die Welt, der Konsens.
Also die Welt heißt ja wirklich alle Leute, auch die sich nicht auskennen.
Ja. Also Fußballinteressierte.
Der Konsens auf der Welt.
Ich glaube, Top 25 kommt da.
Ich wäre nämlich.
Oder?
Ich wäre bei Top 30 gewesen.
Also für mich ist er übrigens ganz klar Top 25. Ja. Top 20 ist er für mich, würde ich sagen.
Jetzt meine Frage an euch und auch an dich vor allem. Wie viele Plätze würde er nach vorne springen, wenn er dabei aussehen würde wie David Beckham? Oder
David Beckham schafft es ja bei uns nicht in die Top 25. Deswegen.
Aber es würde ihm helfen.
Es würde ihm helfen.
Ich habe auch einen Artikel zu dem Thema gelesen und der Top-Kommentar war not bad for a man that looks like a plumber. Da ist schon was dran.
Wir müssen mal langsam hier ans
Diskutieren
kommen.
Ans Diskutieren?
Ich dachte, aber nochmal, der Doppelpack von Origi gegen Barcelona ist absolut goated. Ist
richtig.
Und dieses letzte Tor war auch schwierig zu machen. Den direkt zu nehmen, da so reinzusetzen, der war schwer as fuck.
Das stimmt.
Ich habe so ein ganz kleines Schild hier, deswegen schreibe ich den kürzeren Namen auf.
Ich empfehle.
Warst du schon einmal digital oder hast du durchgezogen die ganze Zeit?
Ich habe einmal digital, gemacht,
glaube ich. Ja. Wenn wir von schwierigen oder schönen Toren im Finale reden, schaut euch ein paar dieser Drogba-Treffer an. Also der Bayern-Kopfball, aber es gab noch andere. Es gab ein wunderschönes, dieses, ich glaube, das war das erste.
League Cup Merchant.
Im League Cup, glaube ich, ein wunderschöner Doppelpass. Und da hat er mehrere dieser Kopfballtore. Also schöne Tore kann der Mann auch, aber vor allem viele. Gut. Gut.
Seid ihr soweit? Du hast angefangen, Krüger.
Ich bin der Erste, der abstimmen muss.
Okay.
Ausnahmsweise mal wieder. Ja, ich habe abgestimmt und ich musste auf den Platz achten auf meinem Zettel und deswegen musste ich ja den kürzeren Namen nehmen. Ist natürlich ein Spaßle. Ist ein Spaßle. Aber ich habe den Platz unterschätzt oder überschätzt. Es steht drauf: Andres Iniesta auf meinem Zettel. Damit stimmt Nico als nächstes ab.
Yes. Ich stimme für den Kandidaten, den ich als an zwei eingereicht habe.
Origi, alles klar.
Mir fehlt bei Origi die ganz großen Finals. Sie fehlen mir einfach.
Er traf in einem Champions-League-Finale, was gewonnen wurde.
Da hat er getroffen?
Ja.
Ja, sein Problem. Ja, Didier Drogba.
Also das hat Drogba ja auch und noch viel mehr. Also deswegen ist es für mich relativ einfach am Ende gewesen, nämlich Iniesta.
Na, bist du selber schuld.
Ich bin glücklich darüber.
Hättest du jetzt Origi gehabt, wäre ich bereit gewesen, vielleicht nochmal drüber nachzudenken.
Ich kann, ja, aber das wäre ja komplett strategisch gewesen.
Wieso das denn? Also,
weil ich niemals, weil ich
finde, das Case ist auf Augenhöhe, die hier präsentiert wurden.
Finde ich leider überhaupt nicht, deswegen hätte ich das niemals für Origi abstimmen.
Die endgültige
können.
Abstimmung darüber liegt aber in euren Händen und das könnt ihr hier in der Videobeschreibung machen. Laut Calcio Berlin ist Andres Iniesta der beste Big Game Player der Fußballgeschichte. Vorschläge für die nächste Folge gerne in die Kommentare. Macht's gut.